Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de zu einer Ausgabe, die ja eigentlich ganz anders geplant war. Wie ihr es von uns kennt, wollten wir euch an dieser Stelle eigentlich einstimmen. Auf Mailand Sanremo, auf den Start in den Klassiker-Frühling, hätten wir auch gemacht, wenn alles ganz normal wäre. Doch was ist in Zeiten der Corona-Krise schon normal und was ist vor allem in Italien derzeit leider normal? Die schrecklichen Bilder aus den Krankenhäusern, die gespenstischen Szenen auf der Straße, die sind bekannt. Die habt ihr alle gesehen, die haben sich bei uns allen eingebrannt und völlig zu Recht ruht der Sport aktuell dort, aber auch generell auf der ganzen Welt. Völlig zu Recht wurden derzeit alle wichtigen Sportevents abgesagt, um die Menschen vor der Ansteckung mit dem tückischen Coronavirus zu schützen und völlig zu Recht eben auch Mailand Sanremo. Auch das wurde abgesagt. Bisher gab es das nur in Kriegsjahren. 1916, 1944 und 1945, da war das Rennen mal ausgefallen und jetzt aktuell in diesem Jahr eben auch. Aktuelle Berichterstattung macht daher keinen Sinn, aber die Classicissima, das Rennen Mailand-Sanremo, hat in seiner über 100-jährigen Geschichte so viele gute Geschichten hervorgebracht, dass wir die bei Radio Tour natürlich auch gerne mit euch teilen wollen, ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollen. Klassiker, Classics bringen wir euch zu dieser aktuellen Klassikersaison, die ja nun nicht stattfindet. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und vor allem unser Experte Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Malte, schöne Grüße aus dem Homeoffice.
Ja, vom Homeoffice ins Homeoffice, mein Studio ja auch bei mir zu Hause beheimatet. Von daher, wir begeben uns nicht nach draußen, wir bleiben in geografischer Isolation, sprechen fernmündlich ein bisschen über Radsport. Das Gute ist, das geht im Podcast.
Das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man einen Podcast macht. Man muss sich jetzt nicht gegenüber sitzen und vorher die Hand schütteln. Man kann da sehr, sehr, sehr gut auf Distanz gehen und ist trotzdem natürlich nah beieinander, weil man über die gleiche Sache sprechen kann.
Wir sind direkt im Ohr des jeweils anderen und natürlich auch bei euch direkt im Ohr. Und heute wühlen wir ein bisschen in Anekdoten, arbeiten nochmal die Highlights von Mailand Sanremo, der langen Geschichte, auf. Es geht um Eis, Schnee, Wind, um großen Sport, um deutsche Fahrer, denn auch die drückten im Rennen gerade in den letzten 25 Jahren doch häufig ihren Stempel auf. Allen voran ist da natürlich Erik Zabel zu nennen. Das machen wir auch gleich, aber gehen wir chronologisch vor. Erstmals wurde die Classicissima übrigens 1907 organisiert, noch 2 Jahre vor dem ersten Giro, und Organisator, das war damals wie allgemein üblich damals im Radsport, eine Sportzeitung, die Gazzetta dello Sport. Die organisierte nämlich Radrennen, um die eigene Auflage zu pushen, für sich zu werben, und die Gazzetta schuf damit ja eins der 5 Radsportmonumente, die lange Fahrt in den Frühling nämlich, und deren Setup, Erik, hat sich in den letzten 113 Jahren eigentlich nur in Nuancen verändert. Das ist noch recht klassisch.
Ja, du hast gerade schon gesagt, lange Fahrt in den Frühling, das trifft es wirklich. Die Strecke ist fast 300 Kilometer lang, hat jetzt gerade auch so in den letzten Jahren immer mal wieder ein kleines bisschen gewechselt. Da gab es ja mal eine Baustelle, die umfahren werden musste. Dann musste das Ziel mal in Sanremo ein bisschen verlegt werden. Aber so knapp unter 300 Kilometern Renndauer, da kommt ja immer noch eine kleine neutrale Phase dazu. Also man sitzt an dem Tag schon 300 Kilometer im Sattel.
Und es ist ein Rennen, das, wie Mark Cavendish mal gesagt hat, der einfachste der Klassiker ist, aber das ist der Klassiker, der am schwersten zu gewinnen ist. Und er hat noch was gesagt, das hören wir hier im O-Ton.
The thing is, it's not a sprinter's course. Like, the sprinter can't train normally and go and win it. Some can, but they're not real. Like, they're pure sprinters. You have to, in 2009, I had to change my whole winter. I had to change my whole body shape and focus just on that one race, you know, and then... Because it's such a big race and it's the only classic that the sprinters can do, they will do it 1 or 2 years, and you know, with things going right, they've got a chance of winning, you know. So the thing is always beautiful about Sanremo, it always comes down to the last kilometer, you know, whether or not people stay away. There's always a breakaway that gets caught in the final, you know, and or doesn't get caught in the final, but that's what makes it real nice, that's what makes it, you know, really a crescendo on the race up to the finish.
Erik, Mark Cavendish hat es eben gesagt, es ist ein Klassiker, der auch durchaus mal von Sprintern gewonnen werden kann und der vor allen Dingen zum Ende hinaus dann erst richtig spannend wird.
Ja, und das macht ihn so interessant. Du hast halt am Anfang eigentlich 120 Kilometer erstmal Topf eben. Da gibt es meistens eine Ausreißergruppe aus den kleineren Teams. Die kriegt dann auch gerne mal 15 oder manchmal sogar auch 20 Minuten Vorsprung. Wo man bei einem normalen Radrennen denken würde, okay, die Gruppe kommt heute durch, die macht den Sieg unter sich aus. Aber einfach aufgrund dieser Länge hast du halt so viel Zeit, diese Zeit wieder rauszuholen oder diesen Rückstand wieder wettzumachen als Feld. So der höchste Punkt des Rennens kommt so ungefähr bei der Hälfte. Das ist der Passo del Turchino. So ein Stück, ja, ich sag mal, zwischen Genua und Savona gelegen, direkt an der ligurischen Küste. Wenn man dann diesen Pass überquert hat, kommt man runter zum Meer. Und dann geht es eigentlich nur noch, ja, die letzten 150 Kilometer am Wasser entlang. Sehr, sehr schöne Küste. Ich hatte da selbst schon die Chance, Urlaub zu machen. Ist wirklich eine tolle Region. Dazu kommt ja meistens dadurch, dass es im Frühling stattfindet, dass dann auch die Sonne schon scheint. Und ja, da kriegt man immer schon eigentlich ganz gut Lust und Laune auf den nächsten Italienurlaub.
Und richtig zu Ende, da kulminiert es dann in Sanremo, der älteste und größte Winterkurort Italiens ist das übrigens. Und der ist berühmt durch sein Musikfestival, aber auch berüchtigt für sein Spielcasino. Also da kann man die eine oder andere Mark bzw. Lira früher und jetzt Euro schon mal verspielen. Und 1907, da hat das Ganze angefangen mit Mailand Sanremo. Damals siegte ein Franzose, Lucien Petit-Breton. Und ein Jahr später, da war es auch ein Franzose, Eugène Christophe. Der war es, der am Ende gewonnen hat. Er war einer von nur vier Fahrern, die am Ende überhaupt im Ziel angekommen waren, denn das ganze Rennen, das war überschattet von Eis, Schnee und Wind. Das hatte alles die Fahrt zur richtigen Tortur werden lassen und erst nach 12 Stunden und 24 Minuten erreichte der Sieger dann am Ende auch das Ziel und lag dann aufgrund seiner Erfrierung an den Händen und ja, im Grunde der Unterkühlung seines gesamten Körpers anschließend über einen Monat auch noch im Krankenhaus und brauchte 2 Jahre, um dann wieder vollkommen gesund zu werden. Aber er schrieb 9 Jahre später dann richtig Radsportgeschichte in Grenoble. Nämlich da bekam er als erster Fahrer in der Geschichte der Tour de France dann das gelbe Trikot übergestreift. Weniger Glück bei Mailand Sanremo hatte dagegen der große Alfredo Binder. Der hatte neben 3-mal der WM auch 4-mal die Lombardei-Rundfahrt gewonnen und auch 2-mal Mailand Sanremo. Aber eben da bei diesem Rennen endete dann 1936 auch seine große Karriere bei einem Sturz. Da hatte er sich nämlich das Bein gebrochen. Und seit 1949, da gibt es die mittlerweile legendäre Zielgerade in Sanremo, die Via Roma, Erik. Das ist der Höhepunkt dieses Rennens.
Genau, das ist ja über viele, viele Jahre die Zielgerade gewesen. Dann jetzt vor ein paar Jahren gab es da eine Baustelle, deswegen musste man auf eine Straße am Hafen ausweichen. Seit 2015, glaube ich, ist es so, dass wieder auf der Via Roma gesprintet wird. Meistens gingen dort die Rennen tatsächlich, gerade so in der jüngeren Vergangenheit, im Sprint zu Ende. Und das macht es, glaube ich, so fast so ein bisschen wie die Champs-Élysées für die Sprinter, hat die Via Roma natürlich auch eine ganz besondere Bedeutung, denn Mailand Sanremo ist so von diesen Monumenten und von den Eintagesrennen noch so das Rennen, wo die Sprinter am ehesten eine Siegchance haben. Ich glaube, das macht diesen Mythos einfach aus und da haben halt wirklich schon die ganz großen Namen gesiegt, von Merckx über Zabel, Binder hast du genannt, Eugène Christophe. War zwar noch alles ein bisschen früher, aber ich glaube, das ist einfach, wenn du dort als Sprinter heute gewinnst, dann reißt du dich halt in so eine gewisse Rangliste von Leuten, die da gewonnen haben, einfach ein. Und das ist ja das, wovon der Radsport sehr stark lebt, von diesen Traditionen. Und das macht auch die Via Roma dann so spektakulär und so legendär.
Da wirst du selbst zum Klassiker bei der Classicissima, wenn du da am Ende dann eben auch gewinnst. Und seit 1954 kann man das Ganze auch im Fernsehen verfolgen. Zunächst nur in Italien bei der Rai. Seit 1956 gab es dann auch erstmals Direktübertragung im Rahmen der Eurovision auch in andere Länder. Und 1957, da feierte dann auch ein Spanier seine Siegpremiere, Miguel Poblé. Der entthronte damals nämlich den Titelverteidiger Alfred de Bruyne aus Belgien. Und das war ein richtig packender Sprint, den dann auch die Fernsehzuschauer natürlich zu sehen bekamen auf der eben von Erik schon angesprochenen legendären Zielgerade der Via Roma. Und 1960, da gab es dann erneut eine kleine, aber für die Geschichte des Rennens dann doch sehr wichtige Änderung im Streckenverlauf, Erik. Da wurde nämlich der Poggio di Sanremo erstmals gefahren.
Genau, Poggio heißt so viel wie Hügelchen und viel mehr ist das eigentlich auch nicht. Also es ist so, die Fahrer kommen die ganze Zeit an der Küste lang gefahren und du könntest dann eigentlich so 5 Kilometer vor Sanremo einfach der Hauptstraße weiter folgen und würdest direkt auf der Via Roma dann landen. Und da haben sich dann die Organisatoren aber gedacht, naja komm, das Finale machen wir mal noch ein bisschen abwechslungsreicher und machen es nicht zu so einer reinen Sprinterangelegenheit, sondern schicken das Feld halt noch diesen Hügel hoch. der ist nicht lang, der ist nicht steil. Das sind 3,6 Kilometer bei 3,8%. Also ein gut trainierter Radprofi heutzutage fährt das mit über 30 km/h im Schnitt hoch. Ist aber tatsächlich der Ort, wo schon oft dann noch siegbringende Attacken gesetzt wurden. Ist teilweise, also die ist nicht sehr breit, die Straße, sind auch zwei, drei relativ enge Haarnadelkurven drin, wo man dann doch, obwohl es bergauf geht, in die Eisen gehen muss, damit man die Kurve bekommt. Und was auch sehr, sehr tricky ist, ist dann die Abfahrt runter vom Poggio. Die ist nämlich noch gefühlt noch schmaler und noch kurvenreicher. Und da hat es auch schon einige Fahrer, die sich oben auf dem Poggio noch Siegchancen ausgerechnet haben, die haben dann den Rest des Tages im Krankenhaus verbracht. Das bringt immer eine besondere Würze in das Rennen und gerade der Poggio ist eigentlich so der Grund, warum Sanremo immer so diese Frage über diesem Rennen schwebt, Sprinter oder doch Angreifer, die sich durchsetzen können.
1963, da hätte sich fast das erste Mal auch ein Deutscher durchgesetzt, Rolf Wolfshohl nämlich, der setzte sich vermeintlich zunächst an die Spitze der ganzen Geschichte, aber wurde dann doch durch das Fotofinish eines Besseren belehrt. Er verpasste nämlich am Ende um Haaresbreite den Sieg. Der Franzose Joseph Groussard, der war nämlich eine Nuance schneller. Das Zielfoto konnte erst den Aufschluss darüber geben, dass eben der Deutsche am Ende nur Zweiter war und eben nicht zum ersten Mal aus deutscher Sicht dieses Rennen gewinnen konnte. Das war dann erst 5 Jahre später der Fall. Da hat es der große Rudi Altig, 68, geschafft.
Genau, einen Tag nach seinem Geburtstag damals, erster deutscher Sieg, hat er sich selber ein sehr schönes Geschenk gemacht. Rudi Altig war ja in den 60er Jahren generell so eigentlich der erfolgreichste deutsche Radfahrer, ist ja auch 1966 Weltmeister geworden, war einer, der auch so bei den großen Rennen immer mal wieder Eddie Merckx die Stirn geboten hat, der ja auch zu der Zeit aktiv war und der zwischen 1966 und 76 das Rennen dann auch innerhalb dieser 10 Jahre 7 Mal gewonnen hat. Also da war Rudi Altig einer der ganz wenigen, der diese Siegessträhne von Eddie Merckx durchbrechen konnte.
Aber der hat ihm da eben 68 dann doch mal in die Suppe gespuckt, dem Kannibalen, der ansonsten da wirklich dieses Rennen ja zu seinem Wohnzimmer quasi gemacht hat und damit der zweite große Dominator der Strecke Mailand-Sanremo war. Nach Constante Girardengo zwischen 1918 und 1928 hatte der Italiener bei 10 Starts immerhin 6 Mal gewonnen. Eddie Merckx war dann besser als er, aber der hat ja sowieso dann auch im Laufe seiner Karriere insgesamt 525 Siege eingefahren, darunter 5 Mal auch die Tour gewonnen und den Giro ebenfalls und 3 Mal auch Weltmeister war der Belgier, einer der ganz, 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 ganz großen Radsportler seiner Zeit und eben zwischen 66 und 76 7 Mal dann auch bei Mailand-Sanremo erfolgreich. 1982 machen wir einen kleinen Sprung nach der Phase von Eddie Merckx. Da gab es dann eine weitere Nuance oder eine weitere Änderung im Streckenverlauf. Da gab es dann die Cipressa erstmals. Die hat der Rennleiter Vincenzo Toriani eingeführt, um dem Rennen ja nochmal 22 Kilometer vor dem Ziel noch mehr Würze zu geben.
Ja, Cipressa, ähnlich wie der Poggio, wurde halt dafür eingeführt, um es den Sprintern doch ein bisschen schwerer zu machen. Die ist auch schwerer als der Poggio, ist nämlich gute 2 Kilometer länger als der Poggio und auch nochmal fast 0,5% steiler, kommt auf 4,1%. Hat sich eigentlich so in den letzten Jahren, wenn man Mailand-Sanremo geschaut hat, sieht man immer, dass die Cipressa eigentlich eher dafür genutzt wird, so den Sprintern schon mal auf den Zahn zu fühlen. Also gerade die Fahrer, die jetzt nicht zu den allerschnellsten gehören, die lassen dann dort schon mal ihre Teamkollegen einspannen, um das Tempo zu erhöhen. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel 2018 wurde Marcel Kittel dort abgehangen, als der Mailand-Sanremo zum ersten Mal gefahren ist. Da kommt halt wirklich dazu, du bist halt dann an der Cipressa, die ist 22 Kilometer vor dem Ziel. Das heißt, du bist unten am Fuß der Cipressa schon 265 Kilometer gefahren. Und auch wenn das Rennen topografisch nicht das anspruchsvollste bis dahin unbedingt ist, diese Dauer macht es dann einfach. Weil wenn du jetzt mal, sag ich mal, von einem knapp über einem 40er Schnitt ausgehst, dann bist du da halt schon gute 6 Stunden im Sattel. Vielleicht auch 6,5, je nachdem, wie die Windverhältnisse waren. Und das ist halt schon sehr ungewöhnlich. Das geht auch so für die meisten Profis über so einen normalen Trainingsausfahrt dauern hinaus. Da brauchst du halt wirklich nochmal extra Körner am Tank, dass du die Cipressa und dann natürlich auch den Poggio noch so überstehst, dass du am Ende in Sanremo noch eine Siegchance hast.
Du hast gerade ein Stundenmittel von ein bisschen was über 40 angesprochen. 1990, da hat Gianni Bugno ein Stundenmittel von knapp 46 km/h auf die Strecke gelegt, eine absolute Rekordfahrt hingelegt, alle Geschwindigkeitsrekorde letztlich pulverisiert und am Ende auch gewonnen. Rolf Gölz hat er damals um 4 Sekunden abgehängt. Das war das schnellste Rennen der Geschichte dieses Rennens. Rolf Gölz am Ende nur Zweiter, aber Gianni Bugno, was hat der im Tank gehabt?
Ich meine mal, die Geschichte gehört zu haben, dass an dem Tag sehr starke Rückenwindverhältnisse waren und Gianni Bugno sich extra eine größere Übersetzung hat ans Rad bauen lassen. Kann das aber nicht bestätigen. Mhm. Also es schwirrt mir nur so gerade durch den Kopf. Das kann natürlich der Grund sein, dass du dann, 46 km/h ist schon auf die Distanz heftig. Klar, der ist da viel davon im Windschatten gefahren. Das hat er nicht alleine auf den Asphalt gelegt. Aber ja, wenn du überlegst, 46 km/h bei 290 Kilometern, das sind, was sind 6 Stunden?
Ich bin nicht so gut in Mathe, aber ich sag mal, es war verdammt schnell und vor allem so schnell, wie es nie wieder gewesen ist. 2006 hat Filippo Pozzato mal 45,2 als Mittel gehabt bei seinem Sieg damals. Ist auch nicht langsam, aber Bugno war eben noch schneller und Gölz dann am Ende nur 4 Sekunden langsamer. Also kein weiterer deutscher Sieg 1990. Darauf musste man dann tatsächlich aus Sicht des Deutschen Radsportbundes noch 7 Jahre warten und dann kam Erik Zabel.
Findet ihr eine Lücke? Ja! Er geht ganz quer über die Straße und er hat den besten Antritt. Neben ihm Elli, dahinter Francesco Casagrande. Und Zabel zieht durch und Zabel gewinnt. Ein Sturz hinter ihm. Erik Zabel hat es geschafft. Er hat das Unglaubliche wahrgemacht. Er hat dieses Rennen gewonnen.
Und das war der Kollege Uli Jansch, der kommentierte damals die Aufzeichnung im DSF, nachdem Erik Zabel eben diesen ersten Erfolg bei Mailand Sanremo verbuchen konnte. Das lief damals übrigens zumindest nicht bei ARD und ZDF live im Fernsehen und das hatte den Sieger Erik Zabel dann auch sehr verärgert. Er hatte später zu Papier gegeben bei den Interviews in Italien, da hätte man mir ein Denkmal errichtet, in Deutschland hat es keiner mitgekriegt. Ja, es wurde zumindest in der Tagesschau um 20 Uhr noch gebracht, weil der Kollege Herbert Watterott damals, glaube ich, zu dem Zeitpunkt im Urlaub vor Ort war und dann doch noch schnell, ich glaube sogar mit der privaten Videokamera, ein kleines Interview drehen konnte, was er der ARD dann übermittelt hat. Also das war noch vor dem großen Radsportboom.
Ja, das ging dann damals so los. 1997 war ja auch das Jahr, wo dann Jan Ullrich die Tour gewonnen hat, wo Erik Zabel das grüne Trikot gewonnen hat. Das war natürlich damals für den Radsport in Deutschland waren das natürlich goldene Jahre, die, ja, ich will jetzt nicht groß drauf rumreiten, aber die natürlich im Nachhinein alle einen faden Beigeschmack bekommen haben. Aber damals war es wirklich so. Ne? Erik Zabel hat ja auch dann in den nächsten Jahren bewiesen, dass das kein Zufallstreffer war, sondern dass das eines der Rennen war im Rennkalender, die ihm sehr gelegen haben. Und ja, nicht nur das, er hat ja bei allen großen Rundfahrten hat er Etappen gewonnen, hat ein Tagesrennen gewonnen, Profisieg an Profisieg fast gereiht. Also der hat seinen Namen der Name Erik Zabel und Mailand Sanremo, die sind relativ eng miteinander verwoben.
Auch da wissen wir natürlich, dass da später dann auch noch ein Dopinggeständnis dann kam, aber 97, 98, 2000 und 2001 hat er auf jeden Fall Mailand Sanremo gewonnen und 2004 auch fast, aber da gab es ein kleines Problem.
Es gab ein kleines Problem, was sich dann als im Nachhinein als großes Problem herausstellte. Erik Zabel war nämlich der Meinung, dass er den Sprint gewonnen hätte und hat die Hände vom Lenker genommen, hat gejubelt und hat nicht bemerkt, dass Oscar Freire, der Spanier, dann das noch nicht so ganz eingesehen hatte, dass Zabel schon gewonnen hätte. Und der hat tatsächlich per Tigersprung sein Vorderrad noch vor Zabel über die Linie geschoben. Da gibt es auch ein sehr schönes Foto. Ich weiß nicht, ob Erik Zabel das so schön findet, aber wo er noch die Arme hochgerissen hat und in dem Moment aber schon so rechts rüber guckt und ihm so langsam die Gesichtszüge entgleiten, als er merkt, Mist, da ist ja noch jemand. Oscar Freire damals, der Sieger, der hat dann 2010 hat er nochmal gewonnen, hat also auch zweimal Mailand Sanremo gewinnen können und hat damals 2004 eine 45-jährige spanische Durststrecke bei der Primavera gebrochen.
Also das auf jeden Fall historisch aus Sicht von Oskar Frere, und für Erik Zabel wäre es der 5. Sieg bei diesem Event gewesen. Es sollte dann am Ende knapp nicht sein, und der nächste deutsche Sieg, da dauerte es dann Augenblick, bis der wieder kam. Bevor wir auf Gerald Sirolek eingehen, müssen wir erstmal über Mark Cavendish 2009 sprechen, weil der einen deutschen Sieg nämlich verhindert hatte.
Ja, der hat damals den Sieg von Heinrich Hausler verhindert. Heinrich Hausler, ja eigentlich geborener Australier, damals mit deutscher Staatsbürgerschaft oder mit deutscher Lizenz unterwegs, mittlerweile wieder unter australischer Flagge, immer noch aktiv. Der hatte damals eigentlich so das Frühjahr seines Lebens, Heinrich Hausler, gerade so bei den Klassikern ganz oft. Ich glaube, Flandern-Rundfahrt ist er auch noch Zweiter geworden in dem Jahr. Es kam halt an dem Tag, also Mark Cavendish hat auch sein Milan-Sanremo-Debüt gegeben, für das Team HTC Columbia damals, oder HTC High Road hießen sie, glaube ich, damals noch. Nee, HTC Columbia. Und ja, bei Mark Cavendish wurde ja immer so gesagt, ja, so ein Rennen kann er nicht gewinnen, weil er ist ein guter Sprinter, aber er ist einfach für diese Anstiege zum Schluss ist er einfach zu schwer, trägt zu viel Körperfett mit sich rum. Und hat dann bei seinem Debüt im Alter von 23 Jahren gleich gezeigt, dass das nicht stimmt, dass er in der Lage ist, Milan-Sanremo zu gewinnen. Heinrich Hausler hat versucht, Cavendish so ein bisschen zu überraschen, indem er halt schon 350 Meter vor dem Ziel den Sprint angezogen hat, was relativ früh ist. Und hat auch eigentlich alle überrumpelt, hat auch eine Lücke gerissen und sah schon wie der Sieger aus. Und dann hat Cavendish kurz darauf den Turbo gezündet und hat seinerseits auch das Feld auf den letzten Metern komplett distanziert und wirklich auf der Ziellinie fast Fotofinish dann Heinrich Hausler noch abgefangen. Also der war natürlich damals vollkommen fertig, hat natürlich bitterlich geweint, weil das wäre der größte Sieg seiner Karriere gewesen. Und ja, dafür hat Cavendish dann auf dem Podium geweint, und das war auch ein sehr seltsames Bild, denn man sah irgendwie einen Cavendish als Sieger, der geweint hat, daneben den Heinrich Hausler, der natürlich auch ganz bedröppelt geguckt hat, und daneben noch Heinrich Hauslers Teamkollege Thor Hüsoft, der natürlich auch mit Heinrich Hausler mitgefühlt hat, also ein Podest und drei Leute, denen man jetzt nicht ansah, dass sie gerade ein super Ergebnis eingefahren hatten.
Ein super Ergebnis dann auch von Gerald Sirolek ein paar Jahre später, 2013 war es, glaube ich, das war ein Rennen, was er am Ende gewonnen hatte. Das war so ähnlich wie das Rennen, was wir eingangs bei unserem historischen Rückblick erwähnt hatten, wo es Wind gab, wo es Regen gab, wo es Schnee gab, wo allerdings aber keiner zum Glück hinterher ins Krankenhaus musste, zumindest nicht aufgrund der Witterungsverhältnisse, aber am Ende ein Deutscher oben stand.
Ja, das war absolutes Chaosrennen. Also es hat den ganzen Tag eigentlich nur geregnet. Das hatte nichts mit Fahrt in den Frühling zu tun. Das war eher Frühling, wo bist du? Zeig dich. Dann am Passo del Turchino, der ist ja nicht wahnsinnig hoch. Ich glaube, der ist 500-600 Meter über dem Meer. Aber da gab es dann tatsächlich zu einem Schneeeinbruch. Das Rennen musste unterbrochen werden. Die Straße war nicht passierbar. Die Fahrer wurden in ihre Mannschaftsbusse geladen, wurden dann auf die andere Seite gefahren, und dort hat man das Rennen dann, ich glaube, eine Stunde später oder so wieder aufgenommen, hat die Fluchtgruppe, die es zu dem Zeitpunkt gab, wieder losgeschickt und hat dann entsprechend ein paar Minuten später das Feld weitergeschickt. Und es sind auch einige Fahrer ausgestiegen zu dem Zeitpunkt, weil sie einfach schon völlig unterkühlt waren. Und am Ende war es wirklich so, dass dann in Sanremo nur 6 Leute, also die erste Gruppe bestand nur aus 6 Leuten, die dann um den Sieg gesprintet haben, hatten sich dann am Poggio dann abgesetzt. Und ja, Gerald Sirolek war halt dabei, genauso wie Peter Sagan zum Beispiel. Und Peter Sagan galt eigentlich in dem Moment auf dem Papier als der sichere Sieger, weil er aus der Gruppe eigentlich nominell der stärkste Sprinter war. Und dann hat es aber Gerald Sirolek geschafft, sich da nochmal bei Sagan ins Hinterrad zu klemmen, hat das auf den letzten Metern eigentlich gut gemacht, hat Sagan, wie man so schön sagt, markiert, hat ihn immer im Blick behalten. Und dann so auf den letzten 50 Metern ist er dann an dem Slowaken noch vorbeigezogen. Das war zu dem Zeitpunkt, Gerald Sirolek hatte ja einen sehr, sehr vielversprechenden Start in seiner Karriere. Er ist ja mit 18 Jahren schon deutscher Meister geworden, ist dann für Telekom gefahren, was dann zu Team Columbia wurde. Hatte dort aber immer so ein bisschen das Pech, dass dort halt Mark Cavendish und André Greipel eher so die Sprintkapitäne waren oder auch so die Platzhirsche. Da gab es ja zwischen den beiden auch ja, Wortduelle über die Medien. Die haben ja auch, konnten sich ja auch eine ganze Zeit lang nicht riechen, die zwei. Und da musste Gerald Ziebelek immer so ein bisschen, ja, in der Hierarchie ins dritte Glied zurücktreten und ist dann auch zu Milram irgendwann gegangen, dann später zu Quickstep und dann zu MTM Qbaker, was heute das Team NTT ist. Damals in der zweiten Liga gefahren, die waren per Wildcard zu Milan Sanremo eingeladen und dann gewinnt Ziolek da ja so ein bisschen aus dem Nichts, wo er ja fast 3 Jahre lang nichts mehr gewonnen hatte, hat er dann da seinen Sieg gefeiert. War sicherlich einer der größten, wenn nicht sogar der größte Moment in seiner Karriere.
Und einen ganz großen Moment erlebte dann 2 Jahre später auch John Degenkolb. 2015 nämlich, da war er am Ende derjenige, der ganz oben stand, der erste seiner Monumentsiege.
Der erste, der zweite kam gleich im selben Jahr noch dazu. Das war dann Paris-Roubaix, knappe 3 Wochen später. Ja, John Degenkolb hat auch so in den Jahren davor, war er immer mal wieder in den Top 10 bei Milan Sanremo und hat auch gezeigt, dass er das Rennen gewinnen kann. Und in dem Jahr hat es dann einfach gepasst. Also es gab am Podio ja relativ starke Rückenwindverhältnisse. Trotzdem gab es da einige Attacken, unter anderem Geraint Thomas hat die Spitze des Podio als erster erreicht. Peter Sagan, Fabian Cancellara haben es damals alle noch probiert. Als es dann unten auf die Ebene ging, die letzten 3 Kilometer sind ja flach durch Sanremo, hat es dann Peter Sagan nochmal versucht. Und Degenkolb war da immer in der Lage, wie im Windschatten der anderen, sich das Ganze anzuschauen und hat dann so langsam auf den letzten 500-600 Metern seine Position bezogen und konnte dann Alexander Christoph im Sprint besiegen. War ganz großer Moment für John Degenkolb und ja, er hat ja immer gesagt, seine Karriereziele sind der Sieg bei Milan Sanremo, ein Sieg in Roubaix, ein Sieg bei der Tour de France, also ein Etappensieg und das WM-Trikot. Und bis auf das letzte hat er alle 3 schon erreicht. Und deshalb einer seiner größten Erfolge war Milan Sanremo in dem Jahr.
Und große Erfolge hat auch Peter Sagan in seiner Karriere ja schon einige eingefahren. Wir haben ihn eben schon ein paar Mal gehört, diesen Namen. Aber immer als enttäuschter Zweiter, als einer, der eben nicht ganz oben stand. Das ist so ein bisschen auch die Geschichte seiner Teilnahmen bei Milan Sanremo. Er ist der ewig Unvollendete bei diesem Event zumindest. Sonst hat er ja fast alles gewonnen, aber das fehlt noch.
Ja, da kommt halt wieder diese Aussage von Mark Cavendish zum Tragen. Das ist der einfachste der Klassiker, aber der schwerste zu gewinnen, ne? Weil es gibt halt durch diese Streckenführung mit Cipressa, mit Poggio, gibt es halt so viele Möglichkeiten und wie man zum Sieg kommen kann. Und Peter Sagan ist ja auch ein Fahrer, der diese Möglichkeiten irgendwie verkörpert. Er muss sich ja nicht nur auf seinen Sprint verlassen, er kann ja auch sehr, sehr gut die Berge hochfahren. Ich meine, bei 9 Starts war er 7-mal in den Top 10, das sagt ja schon alles, war 2-mal Zweiter. Das Rennen liegt ihm eigentlich, weil wenn man bedenkt, für die reinen Sprinter wie so einen Marcel Kittel in seinen besten Jahren oder auch einen Dylan Groenewegen zum Beispiel, ist das Rennen eigentlich fast schon zu schwer, weil die es am Ende mit diesen Anstiegen, ist es für sie wirklich brutal, da noch mit den Besten mit drüber zu kommen. Und da muss Peter Sagan eigentlich wenig befürchten. Es hat sich halt bei ihm immer, es war immer so eine Mischung aus ein bisschen Pech und ich würde sagen auch taktischen Fehlern, was sich so durch die Jahre gezogen hat. Also bei seinem Debüt 2011 ist er 17. geworden. Das ist gleichzeitig sein schlechtestes Ergebnis bei Milan Sanremo. Ein Jahr später war er zum Beispiel schon 4. Da hat er halt den Sprint der Verfolger gewonnen. 2 Sekunden hinter einem Spitzentrio, als Simon Gerrans gewonnen hat. 2013 hat man ja gerade schon besprochen, hat er den Sprint ein bisschen früh angezogen, da konnte ihn Gerald Ziolek dann noch überholen. 2015 beim Sieg von John Degenkolb hatte er halt auch diese Attacke kurz vor dem Ziel im Flachen, die hätte halt eigentlich auch nicht sein müssen aus Sicht eines Peter Sagan. Ich meine, er kann ja gut sprinten, gerade wenn das Rennen vorher schwer war. Und auch 2017 gab es ja auch diese Dreiergruppe zum Schluss, die sich am Podio abgesetzt hat mit Peter Sagan, Julien Alaphilippe und Michał Kwiatkowski. Und da hat Sagan auch wieder den Fehler gemacht, dass er eigentlich so die letzten 1.500 Meter komplett von vorn gefahren ist, sich so ein bisschen die Führung hat aufdrängen lassen, auch nicht versucht hat, den anderen die Führung oder an die anderen die Führung abzugeben. Und ja, hat dann auch früh den Sprint gestartet und wurde dann von Kwiatkowski tatsächlich noch überholt. Also gut, letztes Jahr hatte er ein bisschen Pech mit seiner mit seiner Magengrippe in der Vorbereitung. Ich glaube aber, dieses Jahr wäre Peter Sagan, so nach dem, was man bei ihm jetzt bei Paris-Nizza gesehen hat, hätte man ihn auf jeden Fall wieder ganz, ganz oben auf der Favoritenliste gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit Milan Sanremo dieses Jahr passiert, ob das noch im Herbst nachgeholt werden kann, wie es ja erstmal so ja kommuniziert wurde, oder ob das Rennen dieses Jahr wirklich komplett ausfallen muss und Peter Sagan erst nächstes Jahr eine neue Chance bekommt. Jünger wird er ja auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, das kann sich natürlich dann auch so zu so einem ewigen Hinterherrennen hinter diesem Sieg bei ihm entwickeln, was er dann auch irgendwo vielleicht auch so psychologisch ihn ein bisschen bremsen kann. Oder siehst du die Gefahr bei ihm nicht?
Normal würde ich dir recht geben, bei Peter Sagan weiß ich immer nicht. Ich meine, bei dem gelten, glaube ich, psychologisch andere Gesetzmäßigkeiten. der macht sich ja irgendwie, zumindest nach außen hin, aus nichts irgendwie eine Platte. Von daher, ich glaube, der ist trotzdem happy, auch wenn er Milan Sanremo nie gewinnen würde. Aber klar ist das so sein Rennen, was ihm eigentlich noch fehlt, weil er hat Flandern gewonnen, er hat Roubaix gewonnen. Er hat bei der Tour Etappensiege geholt, das grüne Trikot gewonnen. Er ist Weltmeister gewesen dreimal. Da fehlt eigentlich nur noch Sanremo. Ich glaube, so Rennen wie Lüttich oder Lombardei, die sind, glaube ich, zu schwer für ihn. Mhm. Aber Sanremo ist so eins, einfach weil es ihm halt wirklich wie auf den Leib geschneidert ist, muss er es eigentlich fast noch holen. Also der Erwartungsdruck ist da natürlich sehr, sehr groß von außen auf ihn.
Also solche Geschichten gibt es dann eben auch bei Mailand Sanremo. Und es gab natürlich auch in dieser langen Geschichte dieses Rennens auch Kontroversen. Wir haben mal eine rausgepickt, 2016 nämlich, die Kontroverse um Arnaud Demar.
Ja, da weiß man ja bis heute nicht so richtig, was man jetzt davon halten soll. Also es ist ja zum Glück wieder ein bisschen abgeebbt. Es ging damals darum, Arnaud Demar hatte, glaube ich, vor der Cipressa, ich meine, einen Sturz oder einen Defekt, eins von beiden. Ich glaube, es war ein Defekt. Und ja, dann haben im Nachhinein Konkurrenten, die abgehängt waren, berichtet, dass Demar, also, oder anders gesagt, Demar hat dann das Rennen letztlich trotzdem gewonnen auf der Via Roma im Sprint. Und dann gab es aber im Nachhinein Konkurrenten, die sich gemeldet haben, zum Beispiel Eros Capecchi, die gesagt haben, dass Demar sich am Auto festgehalten habe an der Cipressa und mit fast 80 km/h an ihnen vorbeigeschossen sei. Das hat man dann versucht anhand der Strava-Aufzeichnung von Arnaud Demar, wo man ja dann relativ gut sehen kann, wo welche Geschwindigkeit gefahren wurde, hat man versucht, das irgendwie ihm wirklich anzulasten, weil es gab keine Fernsehbilder, die das belegen konnten. Aber auch seine Strava-Aufzeichnung, da sah wohl auch alles soweit sauber aus. Gut, so eine Strava-Datei oder so eine Datei von einem Radcomputer, die kann man auch bearbeiten, manuell. Das ist jetzt auch nicht das ganz große Problem. Aber letztlich muss man sagen, aufgrund der mangelnden Beweislage wurde Arnaud Demar dann letztlich nicht bestraft. Und ja, es gab ja auch 2018 bei der Tour, gab es ja auch immer wieder diese Gerüchte, dass Arnaud Demar sich im Kampf gegen das Zeitlimit in den Alpen gerne mal am Auto festgehalten habe oder sich habe im Windschatten von seinem Begleitfahrzeug ziehen lassen. Konnte man ihm irgendwie nie so richtig stichhaltig nachweisen, aber das ist irgendwie generell so ein Thema, was bei Arnaud Demar irgendwie schon ihn durch seine Karriere begleitet.
Wollen wir jetzt auch nicht weiter drüber richten, wir stellen das einfach eben nur mal so rein. Du hast vorhin gesagt, dass vielleicht das Ganze im Herbst stattfindet. Ist es dann noch Mailand Sanremo, wie man es kennt, wie man es liebt? Wäre das nicht nur ein schlechter Ersatz, sollte man nicht einfach sagen, um auch diesen Mythos Mailand Sanremo vielleicht nicht aufzuweichen durch andere Bedingungen? Und das meine ich damit klimatechnisch, wenn es im Herbst stattfindet, um diesen Mythos nicht zu gefährden, dass man da sagt, lass lieber ausfallen, wir starten lieber wieder im nächsten Frühjahr?
Puh, das ist eine sehr gute Frage, weil die habe ich mir so innerlich irgendwie auch schon gestellt, ob es dann noch das Rennen ist, weil letztlich ist es ja ein Frühjahrsklassiker und wenn der im Herbst stattfindet, ich glaube, man muss das von der Seite sehen, da steckt natürlich auch organisatorisch sehr viel Arbeit dahinter, auch Sponsorengelder, TV-Übertragungen, die da dranhängen und ich glaube, für das Rennen wäre es schlecht, wenn es jetzt irgendwie gar nicht stattfindet. Ich glaube auch tatsächlich, wenn es wirklich im Herbst stattfinden kann, ich meine, das können wir ja momentan alle noch nicht absehen, wie sich die Lage entwickelt, und Fahrer XY das Rennen gewinnt, dann glaube ich, fragt in 5 Jahren keiner mehr danach, ob das im März wie angestammt stattfand oder ob das im September, Oktober stattfand. Also die Strecke wird ja, vermute ich mal, die gleiche sein, wie sie jetzt auch gewesen wäre. Und von daher klar, es kann, vielleicht ist es ein bisschen wärmer, vielleicht ist es ein bisschen kälter, aber das ist ja für alle Fahrer irgendwie gleich. Und ich fände es gut, wenn die Rennen nicht komplett ausfallen, sondern wenn wir in diesem Jahr wirklich noch die Rennen erleben, weil es ist ja nicht nur dieses eine Rennen Mailand-San Remo, was jetzt aushält, sondern das ist ja jetzt Stand heute erstmal bis, ja, Anfang Mai ist ja erstmal alles abgesagt und eigentlich so die nächsten Highlights, auf was wir uns wirklich freuen können, ist ja Stand heute die Tour letztlich. Also bis dahin, Klassiker sind alle erstmal verschoben, der Giro ist verschoben. Von daher, wenn wir jetzt irgendwie dieses Jahr gar keine Radrennen erleben sollten, dann bis zum Sommer, dann glaube ich, wäre es schon gut, wenn man irgendwie im Herbst zumindest diese großen mystischen und traditionsreichen Rennen dann nachholen kann.
Und das würde ja auch bedeuten, dass der Coronavirus bis dahin im Griff wäre und das wünschen wir uns natürlich alle, mal ganz unabhängig davon, ob dann Rad gefahren wird oder nicht. Das ist das Wichtigste natürlich dieser Tage und wir wollen euch mit unseren Rückblicken auf die großen Klassiker natürlich auch in den nächsten Wochen noch ein wenig Möglichkeiten zur Entspannung, zur Ablenkung von diesen wirklich wichtigen Themen, die aktuell in der Welt natürlich da sind, geben, aber dass man da auch mal ein bisschen sich rauszieht, ein bisschen in Erinnerung schwelgt und ein bisschen auch über Radsportgeschichte mal nachdenkt. Das kann sicherlich auch zur Ablenkung auf jeden Fall beitragen. Vielen Dank für euer Interesse bei Radio Tour, bei dieser Ausgabe. Wir hören uns auf jeden Fall und ich sage natürlich auch dir vielen Dank, Erik.
Danke, Malte, und bleib du bitte gesund und auch alle, die zuhören.
Das gilt natürlich aus meiner Sicht auch für dich und für wirklich alle Hörer. Bleibt gesund, haltet euch von Menschenmengen fern, solange dieser Virus da noch draußen unterwegs ist.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.